Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, wieder zuhört. Und ein Gespräch, auf das ich mich jetzt schon länger gefreut habe, heute zu Gast ist, viele mögen ihn kennen, Hajo Schumacher, sehr bekannter Kolumnist, du bist bei Radio 1 ganz viel aktiv, warst lange Leiter vom Berlin-Büro des Spiegels,
korrigiere mich,
wenn ich Blödsinn erzähle, bist eine der bekanntesten Jogger, darf man das, beleidige ich dich damit?
Ist auch schon wieder so eine alte Geschichte, weil diese Achillesphase war so zur Midlife-Crisis, ne, wenn man immer versucht, der Welt zu zeigen, dass man irgendwas noch kann. Wenn man nichts so richtig kann, ist Laufen eine ziemlich gute Möglichkeit, weil das kann jeder.
Ja.
Und dieser ganze Marathon-Firlefanz ist ja letztendlich so eine Willens- und Disziplinfrage und ist auch ohne Talent irgendwie hinzukriegen.
Also wie du siehst, ich jetzt mit 40, der bald 41 wird, ich habe die Joggerphase noch vor mir.
Genau, das kommt.
Bei mir wächst der Bauch noch ein bisschen.
Ja.
Der Hauptgrund, dass wir dich eingeladen haben, ist leider auch schon ein paar Tage her. Wir versuchen uns ja hier bei der Arbeit und auch in den Gesprächen immer wieder mit, wie können Modelle des Abschiednehmens aussehen, die sehr nah dran an der Realität von Menschen sind und frei sind von gesellschaftlichem Druck. Und ein großes Thema, was ich dabei immer habe, gerade wenn ich so mit auch Kollegen aus dem europäischen Ausland spreche, dass Deutschland einfach ein sehr, sehr vermögendes Land ist, dass das Altern und auch das Sterben sehr weginstitutionalisiert hat. Also die Chance, dass deine Eltern bei dir wohnen, wenn sie sterben, ist in Deutschland relativ gering. Die meisten können es sich noch leisten, in einer Heim- oder einer Alterswohnsituation zu leben. Und du hast, wie du gerade erzählt hast, um deinen 50. Geburtstag herum entdeckt, bei mir existiert eins, nämlich auch ich habe eine Restlaufzeit, so heißt das Buch, und hast angefangen, dich mit, ich sag mal, Lebensmodellen im Alter zu beschäftigen. So, wie bist du zu dieser Thematik gekommen?
Das hat so verschiedene Ebenen. Die eine Ebene war die politische. Als politischer Journalist kriegt man unweigerlich mit, dass es so Themen gibt, wie zum Beispiel die Rente, wo dir als Bürger, Bürgerin einfach mal ganz viel Mist erzählt wird. Wenn ich mir den jetzigen Bundestagswahlkampf angucke, da gab es doch diese Studie aus dem Wirtschaftsministerium, wir müssten das Rentenalter auf 68 hochsetzen. Hui, hui, hui. Es gab ein Riesengetöse in allen Parteien. Die Politiker wissen, dass das auch mit 68 natürlich alles überhaupt nicht gut gehen kann, dass das eigentlich 70 oder noch älter sein müsste. Dass diese 65er-Grenze stammt ja aus Bismarcks Zeiten, als die Leute 66 geworden sind. Da musstest du nicht viel Rente zahlen. Unsere Generation, wir Boomer, wir geburtenstarken Jahrgänge.
Du bist Jahrgang?
64.
Du bist mittendrin.
Ich bin der geburtenstärkste Jahrgang aller Zeiten. Wir sind 1,35 Millionen. Also waren wir. Ein paar sind ja inzwischen jetzt auch schon von uns gegangen.
Ja.
So, jetzt werden noch so 700, 800, vielleicht mal 900.000 Kinder geboren, also viel zu wenig. Und dieses Modell, unsere Kinder zahlen unsere Rente, das kann irgendwann nicht gut gehen, weil dann sollten es ungefähr gleich viele sein.
Wäre schön.
So geht rechnerisch nicht auf. Das heißt, wir Boomer werden im Alter nicht reicher werden, es sei denn, wir haben jetzt ein paar Mietshäuser geerbt, was ja bei einigen der Fall ist, bei mir leider nicht. Das heißt, so die gesetzliche Rente, keine gute Lösung. Das war meine, also so von wegen diese Kreuzfahrt, Seniorenschaft und Rosenzüchten und so Zeug. Vielleicht,
weil ich mich noch dran erinnert
habe, sehr optimistisch.
Weil ich mich dran erinnert habe, einer meiner ersten Begegnungen mit dem Thema Rente war kurz nach der Wende. Ich, 13, 14 Jahre alt, fliege das erste Mal mit meiner Mutter auf die Kanarischen Inseln. Neben mir sitzt ein älterer Herr, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Wir kommen zusammen ins Reden und er, Stuttgarter, hat jahrelang bei Daimler geschafft. Der hat quasi wahrscheinlich mehr Betriebsrente und Rente zusammen als er.
Als wir beide.
Ja, das weiß ich, hoffe ich.
Für ihn.
Und das war für mich so ein Aha, okay, das ist ein Modell, das ich als Ostdeutsch sozialisierter kannte, das überhaupt nicht. dass das vielleicht so mit einer der letzten Generationen ist, die einfach sehr vergoldet in die Rente gegangen sind, was mich für sie freut.
Ne? Absolut, absolut. Also ich bin da auch frei von Neid, nur wir sind ganz viele und wir haben vor allen Dingen auch eine deutlich höhere Lebenserwartung als zu Bismarcks Zeiten. Im Moment stagniert das interessanterweise. Also früher dachte man ja, wir werden immer älter, jetzt hat sich's einigermaßen. Das war Punkt 1. Also verlasse dich nicht auf staatliche Zusagen oder Riester-Rente oder so ein Firlefanz. Punkt 2 war natürlich auch mein persönliches Erleben. Meine Mutter war da schon ein paar Jahre gestorben, also verstorben. Und die hat diese, ich sag mal, klassische Witwenkarriere zum Schluss hin erlebt. Der Bekanntenkreis wird immer kleiner, die eigene Mobilität schränkt sich immer weiter ein. Sie hatte Zeit ihres Lebens keinen Führerschein, immer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Dann hat sie sich irgendwann mit dem Fahrrad mal auf die Nase gelegt. Dann die üblichen Brüche, die du so kennst. Und dann saß sie irgendwann in ihrer Bude und wollte auch nicht mehr raus. Und ja, ich in Berlin, sie in Münster, 400-500 Kilometer dazwischen, fährst du auch nicht jedes Wochenende hin, wenn du eigene Kinder hast. Und dieses aus der Ferne Zeuge sein, wie die eigene Mutter so, ja, verzwergt, also praktisch so langsam verschwindet aus der Öffentlichkeit. Das war schon eine komische Erfahrung. Ich dachte mir, nee, das will ich nicht.
Das ist nicht dein Konzept.
Das ist auf gar keinen Fall mein Konzept. Und meine Mutter wollte das nicht. Das ist nicht so, dass das.
Okay, aber das fand ich meine Zwischenfrage, weil ich erlebe es gerade auch einmal jetzt privat bei meiner Oma. Ostkinder bei uns leben häufig die Großeltern noch, weil die alle mit 20 schon Eltern geworden sind. Meine Oma ist jetzt 85. Oma ist vor kurzem in die Geriatrie gekommen in Rostock. Und ich durfte dann lernen, dass das in der Diagnose gar nicht so einfach ist, zwischen einer beginnenden Demenz und jetzt wird es wichtig, einer Altersdepression genau. zu unterscheiden.
Ja.
Und ich habe bei meiner Oma, ich weiß nicht, welcher Jahrgang deine Mutter
ist. 22.
Ja, die ist ein bisschen jünger.
Die wird nächstes Jahr 100 geworden.
Was ich bei der beobachte, das finde ich ganz traurig und das ist auch vor dem Hintergrund deines Buches so spannend. Das ist eine Generation, die sowas wie Selbstwertschätzung. Mhm. Du bist was wert und Absolut. Dir darf es gut gehen, als Fragestellung nicht kennen.
Genau.
Ne? Also ich saß jetzt da in Rostock, habe sie besucht, die hat eine klassische Altersdepression.
Ja.
Es ist durch Corona ist ganz wenig passiert, man konnte kaum zu Besuch, sie auch keinen Führerschein, die verelendet da einfach im Kopf. Und wenn du dann aber da bist und fragst, sag mal, Oma, was möchtest denn du? Mhm. Also sollen wir dich. Großteil der Familie ist in Berlin. Sollen wir dir eine Wohnung in Berlin besorgen? Mhm. Willst du zu uns kommen?
Sollen wir mal in Urlaub fahren?
Weiß ich nicht.
Genau.
Immer weiß ich nicht.
Ja.
Und alle Angebote werden auch, weil man es sich selber nicht wert ist, abgeschlagen.
Mir geht's doch gut, hat meine Mutter immer
genau,
gesagt. Eine unfassbare Lüge.
Ja. Ja,
also ökonomisch ging es ihr gut, sie hatte zu essen, sie wohnte in einem kleinen Eisenbahner Reihenhaus, was mein Vater, das muss man dazu vielleicht wissen, der ist gestorben, als ich 17 war, also als ich 15 war. Das heißt, sie war ja über 30 Jahre lang quasi Witwe und hatte dann auch dieses Dankbarkeitsgefühl der Bahn gegenüber, die ja früher mal Deutsche Bahn hieß und ein Staatsunternehmen war, Beamtenhaushalt und sie kriegte eine Witwenrente. Und damit war sie schon fast beschämt, so das habe ich doch gar nicht verdient.
Okay.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen diese Generation, diese Kriegsteilnehmer und dann ne, Aufbau, Wirtschaftswunder und so weiter. Genau das, was du sagst.
Was wundert mich so, weil wir hatten nämlich, kann ich erzählen, wir haben so, wie viele Familien, auch so eine WhatsApp-Chat-Gruppe in der Familie.
Ja.
So. Und dann kam mir wieder das Thema auf, ich war bei Oma und dann meinte, naja, könnte man nicht nach einem, weil sie jetzt entdeckte, spannend, dass die Gesellschaft in der Geriatrie ihr gut tut. Mhm. Und dann wollen wir nach dem Alterswohnen gucken, dann war die erste Reaktion, das kann ich mir nicht leisten. Mhm. So, und dann frage ich mich so, ich muss jetzt nicht laut sagen, was die an Rente hat, aber es ist nicht so, dass sie das sich nicht leisten könnte, sondern das hat dann wirklich, das ist diese Wertschätzung. Jetzt komme ich auf den Punkt, wo ich hin wollte. Ich habe relativ viele Freunde, die Babyboomer sind.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja einer der signifikanten Sachen für diese Generation ist, das ist eine sich selbst wertschätzende Generation, die auch was wollen. Ja, also du darfst das Wort ich benutzen, du darfst das Wort ich möchte glücklich sein benutzen. Das sind Sachen, die deine Mutter wahrscheinlich eher nicht gemacht hat.
Da wäre ich nicht ganz so sicher. Meine Frau ist Psychologin, insofern muss ich mich gelegentlich mal mit der Realität konfrontieren lassen. Ja. Da steckt noch ganz schön viel von diesem Spirit schon auch noch in mir drin. Also ich merke zum Beispiel dieser Sicherheitswahn, ne? Also dieses eigene Scholle. Also ich bin klassisch deutsch überversichert. Ja, also wenn es irgendwo einen Bausparvertrag oder eine Lebensversicherung oder irgendwas für später gibt, sagt dir jeder Finanzexperte, ist der größte Unsinn, den du machen kannst. Aber ich habe das noch total drin. Also ich glaube, ja, Selbstverwirklichung war so der Schlachtruf 68 und folgende. Aber ich habe auch noch eine ganze Menge von diesem niedersächsisch-protestantischen Bescheidenheitswahn. Du glaubst wohl, du bist was Besseres und du kannst das Geld nicht aus dem Fenster rausschmeißen. Auch dieser Wahn, ich muss meinen Kindern was vererben. Das war für meine Mutter total wichtig, dass sie was irgendwas in der Erbmasse hatte, wo ich mir denke, hey, mein Bruder, meiner Schwester, mir geht es gut. Uns ist das völlig wurscht, ob du dein Reihenhaus jetzt hier verzockst und belastest oder ob wir da noch so ein paar Krümel, lass es dir gut gehen. Aber so.
Dann will ich auf was anderes hinaus, dann muss ich vielleicht anders formulieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich meiner Oma, die zeitlebens durchaus zwar eine starke Frau, aber wenn man der jetzt sagt, du gehst jetzt ins Heim, dann würde sie sich damit irgendwie abfinden, die würde wahrscheinlich daran zerbrechen in dieser Einsamkeit. Ich glaube aber, wenn ich das zu dir in 20 Jahren sage, Hajo, tut mir leid, sorry, dich schieben wir jetzt ab, ist glaube ich die Chance, dass du sagst, nee, leck mich am Arsch, Sohn, das mache ich nicht größer. Also ich glaube, da ist das die Chance, dass da andere Wünsche aufkommen und auch die Suche nach Alternativen.
Ja, wobei ich mich bei diesen Buchrecherchen auch von dieser Idee der Vier-Generationen-Familie echt verabschiedet habe. Also ich war hier in Potsdam zum Beispiel bei einer Familie, wo Uroma, Oma, Eltern, also vier Generationen unter einem Dach. Stellt man sich ja dann so, ach, turbulent, lebhaft, bullabü, herzlich. Und es war die Hölle. Und zwar gar nicht negativ, weil diese Menschen jetzt schlecht waren, sondern es blieb natürlich an der Frau, an der Mutter, an der Hausfrau hängen. Alles. Ja, die war gelernte Krankenpflegerin, die musste also ihre eigene Mutter versorgen, ihren Mann, der einen Schlaganfall hatte, die musste sehen, dass die Enkelin bespaßt wird. Und diese Idee, so Oma hilft der Kleinen dann bei den Hausaufgaben, das funktioniert nur im ZDF. Ja, vielleicht auch noch hier und da, aber
die Realität ist eine andere.
Ich glaube, also häusliche Pflege ist ja ein Riesenthema. Ja, wenn wir das alles in Heime abgeben würden, ich glaube, mehr als 80% der alten Menschen werden tatsächlich zu Hause gepflegt. Und Altersdepression ist ein Thema, aber Pflegedepression ist auch ein Thema.
Bin ich komplett bei
dir. Und wenn du eine demente Person zu Hause betreust, die du wirklich 24/7, wo du einfach aufpassen musst, dass sie nicht ausbüchsen oder dir die Bude anzünden, das ist einfach so bei Dementen.
Ich habe die Menschen ja
so anstrengend.
Ich habe die Menschen ja regelmäßig hier sitzen, die nach Jahren der Pflege, wo man manchmal auch als Trauerbegleiter und Bestatter aufpassen muss, wo du das Gefühl hast, also ich bin der erste soziale Kontakt, den du mal wieder häufiger siehst, nach Jahren, die du vielleicht fokussiert warst auf jemand anderes. Und dennoch, um mal kurz zurück, ich sehe, das ist jetzt auch der größte Feind des Historikers, ist der Zeitzeuge, aber bei uns funktioniert das relativ gut in massierten Dimensionen. Also ich versuche meine Tochter, die ist jetzt 3, sehr klein, schon sehr die Urgroßeltern und Großeltern auch in die Verantwortung zu nehmen und ranzuholen. Ob ich jetzt mit allen von denen in einem Haus wohnen möchte, sei mal dahingestellt. Und ich bin aber bei einer Sache bei dir und da bin ich auch immer wieder leicht genervt. Es gibt in Deutschland die Hospizbewegung, die durchaus teuer ist, muss man sagen. Ein Hospizplatz kostet richtig Geld. Und wie dann die Krankenkassen probieren, den Leuten zu erklären, es ist doch schöner, wenn man zu Hause stirbt. Das ist bestimmt was Schönes, zu Hause zu sterben. Aber primär ist es billiger für die Krankenkasse, muss
absolut
man sagen. Ne? Leute da in die ambulante Palliativbetreuung zu geben. Und es ist in der Pflege genauso. Ich glaube, es kann dir nichts Billigeres passieren, als Oma kümmert sich nochmal um ihre Uroma.
So, und das muss man auch mal aus der Männersicht sagen, es ist ein Frauenjob. Ja, es sind ja ganz selten die Söhne oder Schwiegersöhne, die sich dann um die Alten kümmern. Es sind fast immer, ja, ist klar, es gibt auch Männer, die das tun, aber überwiegend sind es Frauen.
Ich glaube,
und das geht auf die Knochen, das geht richtig, und zwar auch auf die seelischen Knochen.
Ich weiß, ich hatte hier vor Jahren Sophie Rosentreter zu Gast, die man noch aus MTV-Moderatoren kennt, die mittlerweile die Flagge hisst für Aufklärarbeit und um das Demenzthema, weil die genau das erlebt hat, nämlich ihre Oma wurde dement und ihre Mutter hat sich quasi im schlechten Gewissen und in der Pflege der eigenen Mutter sich totgepflegt. Die ist ein halbes Jahr nach ihrer Mutter ist die umgefallen. Ja. Und jetzt aber zu den Sachen, was hast du denn an Antworten entdeckt? Weil ich will mal gar nicht so meckern, ich suche nach guten, wo könnten denn Antworten für deine Generation oder auch sicherlich meine dann ein bisschen später liegen, wie könnte ein Leben im Alter gelingen? Wo sind denn Ideen?
Also erstmal habe ich rausgefunden, was keine Ideen sind. Ich habe mir ja so die Generation vor uns angeguckt, so wie machen die das? Ne? Man muss ja nicht alles neu erfinden. Der größte Fehler ist die Romantisiererei, so mit ein paar Kumpels holen wir jetzt einen Resthof da irgendwo in der Uckermark und machen wieder alles schön und toll. Und die Schwierigkeiten liegen in ganz, ganz einfachen Dingen, weil manchmal weißt du gar nicht, was sind das für Leute, die du für deine Freunde hältst. Wenn du mit denen jetzt auf einmal da Wochen, Monate, Jahre lang zusammenlebst, kannst du das eigentlich? Zweiter Punkt, zu glauben, dass du jetzt irgendjemand, den du vielleicht auch noch gar nicht so gut kennst, dass das mit dem funktioniert, das braucht. Und die Modelle, die ich wirklich spannend fand, die sind alle schon 20 Jahre vorher zumindest mal angedacht und angefühlt worden. Also die Menschen, die dann mal irgendwann im Alter zusammenleben wollen. Und das war mir völlig klar. Ich bin zwar seit fast 30 Jahren glücklich verheiratet, also mit allen Höhen und Tiefen. Aber
sie ist noch da.
Ich weiß, sie ist noch da und ich bin auch noch da. Und wir haben an unseren eigenen Eltern gesehen, irgendeiner von beiden geht als Erster. Ja, und zu glauben, jetzt so eine Paarromanze da im Alter, sehr leichtsinnig, weil der Tod ist eine Sau und schlägt doch relativ unvorbereitet irgendwo zu. Das heißt, den Freundeskreis, den Vertrautenkreis zu erweitern und auch mit Menschen zusammenleben zu probieren, mit denen man jetzt nicht verheiratet ist. Und es sind nicht immer nur die Netten und die Lustigen, die toll sind, sondern manchmal sind es auch die Nachdenklichen, manchmal ist es auch der Buchhalter, den du brauchst. Du glaubst gar nicht, wie viele dieser Alterswohnmodelle daran scheitern, dass die Finanzen ungeklärt sind. Ja, also du hast viel geerbt, ich habe wenig. Wie gehen wir damit um? Also wie organisieren wir das? Machen wir daraus eine Genossenschaft, eine GmbH, wie regeln wir das vertraglich? Und es ist faszinierend, an wie viel Kleinscheiß sich dann diese Modelle auf einmal erledigen, weil ne, der eine hat halt die Angewohnheit, seine Unterbuchsen irgendwo zu trocknen, wo es der andere nicht so schön
findet. Wie die Studenten-WG, wo es knallt.
Im Prinzip wie WG, nur bei WG hast du das Leben noch vor dir und denkst, irgendwann wird es nochmal besser. Bei einer Senioren-WG ist es umgekehrt. Du denkst, du hast noch eine begrenzte Laufzeit, da muss ich mich jetzt hier nicht mehr zum Scheiß quälen. Das heißt, zu testen, mit wem kann ich mir das vorstellen? Und ganz wirklich sehr, sehr dramatisch, ein Mensch, wirklich mein bester Freund oder einer der drei, der meinte jetzt vor kurzem mit 54 sich verabschieden zu müssen. Das heißt, mein persönliches Altersruhemodell, da spielte er eine wirklich große Rolle und jetzt geht er einfach. Ne? So Herzinfarkt nachts, nicht wieder aufgewacht. Dramatische Geschichte. Insofern diese romantischen Vorstellungen, Haus am See, bunte Truppe, schön, aber funktioniert nicht. Und ich glaube schon, dass es durchaus Sinn macht, den Kreis etwas zu erweitern und vielleicht auch die Standorte etwas zu erweitern. Also ich finde Berlin zum Beispiel jetzt in der Sommerferienzeit ganz großartig, weil Sommer in der Stadt, es ist nicht so voll und so weiter. Ich finde Berlin zwischen November und März schwierig.
Sehr freundlich formuliert.
Wenn ich Rheuma hätte, dann wird sich das... Also wenn es zum Beispiel so eine 2-3-Standortlösung gäbe, ja, du hast eine kleine Wohnung in Berlin, du hast vielleicht irgendwo ein Hangout auf dem Land und dann vielleicht auch noch irgendwo im Süden, muss man natürlich klimaneutral auch alles irgendwie denken, völlig klar. Aber so eine Truppe, wo der eine sagt, hey, ich bin total gerne im Winter in Berlin, weil da ist Kultur und Konzerte, okay, und tralala.
Du denkst da auch nochmal finanziell neutral möglichst, dass du sowas wie ist das in der Landwirtschaft?
Felder.
Ja,
wo du immer die Alm, eins liegt immer brach,
ja, und, ja, wo du so tauscht,
regeneriert sich. Ja. Ja. Und genau das sind so Gedanken, wo du Menschen brauchst, die Bock haben, diesen Weg mitzugehen.
Ja.
Weil, und das habe ich für mich festgestellt, Teilen im Alter ist ein Riesenthema. Dass ich also nicht das Problem habe, wenn jemand anders 2-3 Wochen, auch Monate, vielleicht in einer Hütte wohnt, die mir gehört, ohne dass ich jetzt gucke, welche hat der meine Lieblingstasse zerschmissen oder sowas.
Ja.
Also auch so eine Gelassenheit, ein Geben können, ein Gönnen können. Und ich bemerke, ja, ich weiß nicht, ob das eine Projektion ist, aber ich bemerke im Alter, dass diese Verschrobenheit, so das ist meins, das sind meine Rituale, das ist jetzt mein Tagesablauf, dass die eher schlimmer werden und dieses Teilen können, dieses Miteinander gehen können, ist für mich echt eine Kulturtechnik, die man lernen muss. Und wenn du 60, 70 Jahre lang dein eigenes Leben geführt hast und dann auf einmal wieder in die WG-Atmosphäre,
ganz schwer, ja.
Das ist ein kultureller Schritt. Große Herausforderung. Also das, um das nochmal zusammenzufassen, mit 70 anzufangen, sich über das Alter Gedanken zu machen, echt schwierig. Mit 50 zumindest schon mal zu überlegen, wie geht das, finde ich extrem wichtig.
Und das wird jetzt wahrscheinlich auch so einer der ersten, ich will nicht sagen Meckerpunkte, aber die ersten Fragepunkte von Hörern ist dann immer, okay, das Ding total toll,
mhm,
wie können Sachen finanzierbar sein?
Absolut.
Weil wenn es danach geht, würde ich sagen, wir nehmen uns 3 Boote, die legen wir auf die Welt und gehen segeln. So, das, ne, das wäre dann das Traumszenario, wenn man über Geld nicht nachdenken muss.
Ich habe ein Kanu.
Ja, dann müsstest du mit dem Segelboot tauschen, dann denke ich mir wieder so,
ja,
warte mal, jetzt kriege ich das shitty Kanu.
Ja, im November.
Im November, im Spreewald.
Ja, genau, ja, toll.
Weil, ne, wenn ich mit meinen Freunden, wir sind jetzt nochmal, ne, ich bin nochmal 15 Jahre jünger als du, wenn wir bei einem Bier sitzen, kommt natürlich auch der Gedanke, im Alter machen wir eine WG auf.
Mhm.
Genau die Gedanken,
ja, ja, genau,
tauchen da auf.
Ja.
Ist doch billiger als ein Heim und dann stellen wir unsere Krankenschwester ein, die uns im Zweifel...
Genau, und zwar irgendwas Günstiges aus, Ukraine ist jetzt
genau,
auch schon
genau,
zu teuer.
Genau diese billigen Vorstellungen.
Ich glaube, Nordkorea ist gerade noch von den Lohnkosten her überschaubar. Ja, die Gedanken kenne ich auch alle. Die Modelle, die ich gefunden habe, die ganz gut funktionieren, waren allesamt relativ strikt verregelt. Die hatten alle so eine Art Grundgesetz oder Leitfaden oder Benimmknigge, wie man so miteinander umzugehen hat. Und da sieht man ja schon die Probleme. Die Leute haben einfach sehr unterschiedliche Hemmschwellen oder auch Sensibilitätspunkte, wo man nicht so ohne weiteres zusammenkommt.
Ich merke das, ich sehe das in meinem Freundeskreis, ne? Da gibt es die Freunde, ich kann gar nicht auf Cent genau rechnen, weil ich da einfach bin ich viel zu faul für. Und dann gebe ich wirklich die, wo du merkst, alles klar, das ist dir ein Bedürfnis, du musst mit mir das Essen von gestern Abend centgenau abrechnen. Will ich gar nicht bewerten. So,
und ist einfach anders.
Genau, und das im Alter kann, glaube ich, spätestens beim dritten Mal nervt es mich, wenn jemand sagt, ich kriege noch 68 Cent von dir.
So, und hast du die Bereitschaft, über diese Korinthenkackerei, sag ich jetzt mal, hinwegzusehen und zu sagen, hey, du hast zwar einen an der Waffel, aber ich liebe dich. Oder aber fehlt dann die zweite Hälfte des Satzes.
Aber mach das mal kurz an Beispielen für mich fest, wenn du sagst, die Modelle, wo du von dir gesehen hast, die scheinen für die Modelle umgesetzt haben, zu funktionieren. Was haben die sich für Regeln gegeben? Waren das jetzt sehr, kannst du da einen roten Faden entdecken, der da drin ist?
Also Finanzen ist natürlich zum Beispiel ein Riesenthema, weil du die 68 Cent Leute überall hast. Und wie gesagt, nicht bewerten, sondern erstmal wahrnehmen. Und wie gehen wir mit Geld um? Ich würde immer sagen, der, der am meisten hat, der bezahlt das Abendessen. Das findet aber der, der am meisten hat, jetzt nicht so zwangsläufig richtig.
Aber so eine Modelle gibt es ja auch jetzt schon, dass, also habe ich jetzt mehrfach auch hier im Laden mitbekommen, dass ältere Leute, denen das monetär gut geht, sagen, hört mal zu, ich habe hier ein großes Haus. Ihr als Familie dürft hier einziehen. Ich habe lebenslanges Wohnrecht. Ja, ich habe keine Kinder. Ja. Regel ist, ich bin aber immer noch, es ist mein Haus, bis ich sterbe und dann überschreibe ich es euch und dann verkaufe ich es euch.
Ja, aber was bedeutet mein Haus? Bedeutet das jetzt, darfst du den, ich sag mal, den Rosenbusch, den du da im Garten oder den du hast, ja, darfst du den jetzt kappen und auf den Kompost schmeißen? Ne? Also ist der, dem das Haus gehört, jetzt automatisch auch der Boss von alles?
Ja.
Oder gibt's da dann auch Kompromissmöglichkeiten? Und das finde ich, also so Alterssozialismus finde ich einen sehr schönen Ansatz, der sich jetzt nicht auf die Gesamtwirtschaft vielleicht übertragen lässt, aber zumindest in unserem kleinen Kosmos. Und Menschen zu finden, die das genauso sehen wie ich, das ist das Schwierige. Und die dann auch tatsächlich auszutesten, so. Wir haben das, also ich habe das mit meiner Frau jetzt in den letzten Jahren schon ein paar Mal versucht. Wir haben so Urlaube verbracht, von denen wir dachten, das ist doch im Alter eine tolle Idee. Ne? Also zum Beispiel im Wohnmobil durch Europa, ist ja so ein Klassiker. Ne? Und immer, wo das Wetter gut ist, da stellen wir uns hin und spannen da unser Sonnensegel auf und haben ein kühles Glas Rosé und gucken aufs Meer. Problem ist, so ein Wohnmobil ist echt klein und auch langsam und es ist auch nicht so, dass es überall willkommen ist, ja, weil gerade jetzt auch in der Pandemie, die Wohnmobile sind inzwischen eine Pest und stellen alles voll und wir haben nach 10 Tagen festgestellt, ist mal ganz nett, das auszuprobieren,
aber, ist nicht euer.
Aber als Halbjahreskonzept für einen Winter überhaupt nicht gut. Und auch so Zusammenlebemodelle. Also wir haben dann auch mal ein paar Wochen mit Freunden im Urlaub zusammen gewohnt und gelebt. Da merkst du schon, und WG ist wirklich ein super gutes Beispiel, du merkst schon auch, wo die Punkte sind. Wo bin ich bereit, wo bin ich nicht bereit? Zum Beispiel auch was Kommunikation angeht, Regeln. Ne? Also wenn das erstmal anfängt, in diese Stichelebene zu gehen, so diese kleinen Ironien.
Ist wie auf Beziehungsebene, ne? Also dann, wenn ich
einfach. Absolut. Als lang gedienter Partner, Partnerin weißt du irgendwann, wenn du nicht so enden willst, dass du dir immer nach dem zweiten Glas Wein auf irgendeiner Gartenparty dann so echt die Bosheiten auch zum Amüsement der Umstehenden um die Ohren hauen willst, musst du eine neue Kommunikation etablieren. Eine offene, eine ehrliche, eine achtsame, eine gewaltfreie, eine liebevolle. Ich weiß, für mich als Journalist klingt das geradezu absurd oder paradox. Das ist für mich auch eine Riesenaufgabe.
Ich nicke nur gerade nur, weil ich gerade so durchgehe. Ne? Also so, wir haben gerade, wir haben einen gemeinsamen Freund, der auch Redakteur beim Spiegel immer noch ist, mit dem wir wirklich lange Zeit schon in einem gemeinsamen Haus verbracht haben mit unseren Kindern, wo du dann auch merkst, da gibt's dann den einen, das war zum Beispiel bei mir, würde, glaube ich, ist gar nicht das Geld das Thema, sondern bei mir ist es häufig Ordnung. Also,
ach, bist du so ein Ordnungsliebender?
Überhaupt nicht.
Ach, okay, also du bist unordentlich.
Nein, ich mache das schon, aber ob ich jetzt die Tasche jetzt wegräume oder in 2 Stunden, ne, und es gibt Menschen, für die ist das, da merkst du, die werden nervös, wenn hier eine leere Tasse auf dem Tisch steht. Und das ist was, was man schon aus beobachten kann.
Und es klingt so klein.
Und das nervt irgendwann wahrscheinlich, ne?
Ja, weil du gerade auch an diesen kleinen Sachen, ich meine, das kennen wir alle auch aus dem alltäglichen Ehekrieg, diese kleinen Sachen sind natürlich dann immer der Anlass, um daraus dann irgendwann die Grundsatzdebatte zu machen. In dem Moment, wo dann Worte wie immer oder nie, dann weißt du, jetzt geht's richtig los.
Aber der Hauptpunkt ja war ja quasi, wo kann bei diesen Modellen ein Vorteil fürs Leben liegen? Also ich glaube, da sind wir beide an einem, es geht darum, nicht zu vereinsamen im Alter,
absolut.
So soziale Anbindung zu haben. Und auch nicht zu verblöden.
So, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich würde sagen, das ist meine Quintessenz aus diesen ganzen Recherchen und den Jahren danach. Es ist, ja, Neudeutsch Purpose, Sinn. In dem Moment, wo ich mit dir zusammen etwas mache, was wir beide sinnvoll finden, egal ob wir Tomaten züchten oder uns um Klimaschutz im Haushalt drehen oder ob wir gemeinsam ein Drehbuch oder Sendekonzepte entwickeln. In dem Moment, wo wir eine gemeinsame Aufgabe haben, die wir sinnstiftend finden. Journalismus sinnstiftend zu finden, fällt mir mit den Jahren immer schwerer, gebe ich echt zu. Ich habe jetzt meinen 8. Bundestagswahlkampf. Ich mache den Job seit über 40 Jahren. Du weißt selber, wie das ist, wenn man irgendwann mal die Nase voll hat von dem, was man tut.
Ich nicke nur, ja.
Ne? Und du, also ich stelle mir immer häufiger die Sinnfrage, was will ich eigentlich mit meinen verbleibenden Jahren noch machen? Will ich jetzt noch mal 4 Jahre lang analysieren, warum Armin Laschet eine Pfeife ist oder nicht? Um ehrlich zu sein, nein, will ich nicht. Ich hatte das alles schon mal. Und das ist im Moment das, womit ich mich beschäftige. Wie kriege ich ein sinnhaftes Leben für diese Restlaufzeit hin? Und das hat überhaupt nichts mit Luxus zu tun. Also ein Tetrapack lauwarmer Weißwein von der Tanke mit einem guten Freund oder guten Freunden ist 1000-mal wichtiger und geht mir viel mehr ans Herz als irgendeine 50-Euro-Pulle in irgendeinem 3-Sterne-Tempel.
Das wäre jetzt meine Frage, wenn du jetzt für dich malen könntest und sagen, ey, Erik, wenn ich das hinbekomme, wann wird es ein Ruhestand? Vielleicht gibt es auch gar nicht als Journalist, ne? Oder vielleicht schreibt man auch immer Bücher. Aber wie würde so dein Leben mit 70, 75 in der perfekten Welt aussehen? Also auch nach den Recherchen.
Ich würde vermutlich mit meiner Frau zusammen so eine runtergewirtschaftete Gärtnerei irgendwo übernehmen wollen. Ich weiß auch nicht warum, aber total vernarrt in diese Idee vom Tomatenzüchten. Ich liebe, ohne Scheiß, ich liebe Tomaten. Und es ist so wie mit alten Apfelsorten. Es gibt ja da die abgefahrensten Wahnsinn. Teile. Und ich stelle fest, dass Dingen beim Wachsen zuzugucken, mich wahnsinnig erfüllt.
Wirksamkeit, ne? So.
Selbstwirksamkeit. Der zweite Punkt ist mein großer Sohn, der einer meiner größten Lehrmeister ist, was ich allerdings erst sehr spät kapiert habe, weil ich habe Jahre, wenn nicht Jahrzehnte versucht, ihn nach meinem Ebenbild zu formen. Und dieses Kind hat das einfach nicht gewollt. Der ist seinen eigenen Weg gegangen. Was nicht ganz leicht war gegen mich. Weil ich dachte natürlich, ne, so wie ich das gemacht habe, so müssen das die Kinder auch machen. So eine klassische Elternkrankheit, also zumindest meine. Und mein Großer, auf den ich wahnsinnig stolz bin.
Wie alt ist der jetzt?
Der ist jetzt 27. Und ich habe natürlich so aus kleinen Verhältnissen, ich war mit meinen Geschwistern so erste Generation, die studieren, die eine höhere Schule besuchen konnten. Also dieser Aufstieg durch Bildung, das alte sozialdemokratische Versprechen, das haben wir tatsächlich gelebt. Und ich dachte, das müssen meine Kinder jetzt weitermachen. Also die brauchen jetzt noch einen besseren Universitätsabschluss und so. Und mein Großer hat irgendwann sich entschieden, nee, das ist alles nicht meins. Ich mache eine Ausbildung Garten- und Landschaftsbau. Und er ist das glücklichste Kind der Welt. Und er war, oder er ist genauso wie du warst, im Musikbusiness. Er ist Schlagzeuger und macht mit seiner Freundin, mit seinen Kumpels wahnsinnig viel Musik in seiner Freizeit. Diese Kombination aus Arbeit, Geld verdienen ist jetzt nicht so wichtig. Das soll jetzt irgendwie mal so die täglichen Ausgaben finanzieren. Aber ich möchte auch Zeit haben für das, wo meine Leidenschaft, wo es brennt, nämlich Musik. Diese Kombination, die habe ich in meinem Leben nie hingekriegt, weil ich immer dachte, oh, muss noch einen Job machen. Ne, wir müssen doch einen teuren Urlaub unten, das Auto, bla bla bla. Insofern Lehrmeister. Ja, also letztendlich lebt mein Sohn mir vor, wo ich noch nicht so richtig bin. Und wenn wir jetzt bei der Gärtnerei sind, die Möglichkeit, dass da mein Großer als Gärtner irgendwie mitmacht, ist natürlich so eine klassische Elternfantasie, ne? Die Kinder kommen irgendwann wieder zurück. Aber Zeit zu haben, dann auf der anderen Seite nicht mehr im tagesaktuellen Journalismus so jeden Tag sich zu äußern, sondern ich habe noch so unfassbar viele Ideen, was ich schreiben möchte, was auch gar nicht mehr unbedingt journalistisch ist,
sondern also vielleicht weiter,
das eher heißt, belletristisch.
Es gibt dann vielleicht noch eine monatliche Kolumne, die...
Ja, oder auch gar keine mehr. Ich weiß nicht, wie...
Weniger Aktualität.
Weniger Aktualität, weniger Präsenz. Das ist natürlich auch so ein Eitelkeitscheck, ne? Weil... Oh, jetzt war ich schon 3 Monate nicht mehr bei Lanz, ey. Mein Kurswert geht runter. Ja, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das neue Buch hat sich nicht so gut verkauft wie das letzte. Also diese Statuspanik, wobei, da muss ich wirklich sagen, meine Frau ganz, ganz großartig, sie treibt mich überhaupt nicht in diese Richtung, sondern ganz im Gegenteil. Sie sagt, ey, nimm mal einen Gang raus, muss das jetzt wirklich sein, lass doch den Scheiß mal. Also,
wo ist die Gärtnerei?
Das kann ich in Zeiten des sich beschleunigen Klimawandels nicht sagen. Aber ich habe den Eindruck, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass Mecklenburg zum Beispiel auch in Zeiten des Klimawandels relativ günstig ist. Da gibt es viel Wasser, so richtig heiß wird es dann nicht. Fischkopf,
ich nicke, ja.
Siehst du, du kennst das. Also das muss gar nicht weit weg sein. Dann ergeben sich auch wahrscheinlich diese Mittelmeerträume so ein
die
bisschen.
Die kommen ganz von alleine, da brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen
machen. Ja, aber die gehen auch wieder von alleine. Ich habe jetzt.
Meine, die Wetterdimension.
Ach so, die Wetterdimension. Du meinst, das Mittelmeer erledigt sich irgendwann. Ja, und da gibt's dann auch so diese klassischen Modelle, so wenn wir es irgendwann geschafft haben, ne, wie deine Gran Canaria-Rentner, dann sitzen wir da und gucken aufs Meer. Und ich glaube, Altersalkoholismus in Zusammenhang mit Alterslangeweile ist auch ein Riesenthema. Und ich empfinde es inzwischen nicht mehr als Lebensziel, mir morgens um 11 schon eine Flasche Wein aufzumachen. Einfach nur, um mich für den Rest des Tages zu betäuben. Und das darf man, glaube ich, auch im Zusammenhang mit pharmazeutischen Erzeugnissen nicht unterschätzen, wie viele Menschen im Alter irgendwo druff sind. Ja.
Es gab eine jugendliche Rockkapelle, die mal irgendwann von Mother's Little Helpers gesungen hat.
Genau.
Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Aber das heißt, ich mache mal weiter. Du sitzt mit deiner Frau, habt ihr eine alte Landschaftsgärtnerei übernommen, züchtet jetzt alte Tomatensorten.
Ja, aber da sind aber nicht nur wir beide, um Gottes Willen.
Okay, das war die nächste Frage.
Das ist eine größere Truppe. Wir üben das gerade schon. Wir haben so ein kleines Wochenendhäuschen. Und das steht einfach naturgemäß 90% der Zeit leer, weil wir natürlich von montags bis freitags arbeiten. Meine Frau hat ihre Klienten, ich habe meine Jobs. Und ich sage mal, ey, was eine Verschwendung, wenn es Menschen gibt, die Wahnsinn, vielleicht antizyklisch leben und meinetwegen nur am Wochenende in der Stadt sind. Ja, dann lass sie doch um Gottes Willen da die Woche über oder wenn wir im Urlaub sind oder so wohnen. Das heißt, dieses Abgeben, dieses Teilen, dieses auch Dinge gemeinsam nutzen, das üben wir gerade. Insofern wäre diese Gärtnerei natürlich immer auch ein Open House. Ich möchte, dass da morgens um 2 noch einer auf seinem Bass rumklimpert.
Das möchtest du, ja, das wäre die
Frage. Das sage ich jetzt. Das
sagst du jetzt.
Ich hoffe dann auch auf das Geschenk der Altersschwerhörigkeit, dass mich das dann nicht mehr so nervt. Insofern bin ich jetzt doch wieder da, wo ich eigentlich nicht hin wollte, in diesem romantischen Bild einer Gemeinschaft, die aber nicht zwingend die Familie sein muss.
Ein bisschen romantisch darf es auch sein. Ich bin nur gerade am Denken, weil ich glaube, dass viele von den Sachen ich mit meiner Familie gerade schon ganz gut hinbekomme. Ich habe mir vor längerem für mich quasi das Segeln entdeckt und habe ein sehr altes, aus den 80er Jahren, ein Segelboot, das ist schon, da können 8 Leute, das ist größer.
Mhm, so. Man kann drauf schlafen.
Das ist so, 12 Meter hat das. Und wir legen das jetzt im Winter nach Tazacorte auf La Palma und wir fahren genau das Modell. Mhm. Also ich habe jetzt gerade einen Kalender aufgemacht, weil, liebe Freunde, wer möchte dieses Boot da unten nutzen?
Ach, cool.
Das ist da.
Ja.
Ich bring's runter, wir sind selber für 8 Wochen da, der Rest der Zeit und sage, wisst ihr was, ich möchte ist, dass die Kosten, die das Boot da hat, die haut ihr in den Pott, der Rest ist mir egal, macht's nicht kaputt. So, nutzt es, das ist da dafür. Mhm. Und dass das schon relativ nah erstmal an das kommt, was du da...
Genau meinst.
Was du da beschreibst und eigentlich auch so für mich diese Grundvorstellung, wo ich gerade so ein bisschen abgleiche, ob ich da selber romantisiere. Natürlich möchte, wiefern ich denke, ich bin Chef, wenn du jetzt mit deiner Frau zu mir aufs Boot kommst, dann natürlich ist das Haus mit meinen Regeln. Ne? Mhm. Und was ist, wenn jetzt du mit deinem tiefen Tenor morgens anfängst, deine Gesangsstimme nochmal auszubilden?
Ja.
Und ich sage, Alter, bist du...
Hast du sie noch?
Hast du sie noch alle? So. Also wo sind da die Grenzen von dem, was man erträgt? Weil ich weiß, wir haben jetzt eher aus Scherz, aber ich habe mit Katja, also quasi meine Frau, mehrfach das Thema gehabt, wie stellen wir uns unsere nächsten Jahre vor? Mhm. Und zum Beispiel bei mir steht, das darf ich jetzt immer gar nicht erzählen, weniger Arbeit, ganz weit oben.
Bei mir auch.
Und zwar in einem Modus, sage ich, ich habe überhaupt keine Romantik von wegen, ich arbeite gerne, ich mache gerne Sachen. Aber ich habe ein befreundetes Bestattungshaus, die haben für sich und alle Mitarbeiter ein Modell entwickelt, was ich genial finde. Du arbeitest ein Vierteljahr und hast dann einen Monat frei.
Super.
So.
Kannst du auch sammeln? Also wenn du ein Dreivierteljahr arbeitest, hast du dann drei Monate frei?
Das haut halt mit der Mitarbeiterzahl genau hin. Es fehlt sozusagen immer einer. Ja. Dadurch haben die quasi ein Vierteljahr pro Jahr frei.
Wow.
Und davon ausgehend, dass, also bei dir, du bist freischaffend wahrscheinlich.
Das ist das Problem, das, was ich mache, lässt sich so ganz schlecht irgendwie delegieren oder industrialisieren oder so. Das ist halt alles so, immer jeder Radio 1 Kommentar ist neu gemacht und jede Kolumne ist neu geschrieben. Nichts davon kann ich nicht machen. Ja, so, einfach weniger machen, ganz aber einfach.
Bei vielen Sachen denke ich zum Beispiel, wir beide, das kann man jetzt sehen, den Podcast nehmen wir jetzt gerade im Büro bei mir auf und nicht in einem Raum von Radio 1. Ja, und
das kannst du auch auf deinem Boot machen.
So,
und Zeiten des Internets
gehen diese Sachen.
Ja.
Und da bin ich quasi echt vielleicht näher an der Generation deines Sohnes dran.
Ja, glaube ich auch.
Also nochmal, ich liebe meinen Beruf, ich habe den mit sehr viel Herzblut ausgewählt, aber ich habe den auch, weil ich den von mir so suspendieren kann.
Aber also, jetzt mal eine Frage, wie ist es um dein Sicherheitsbedürfnis bestellt?
Es ist riesig. Ich bin ein Paniker vor dem Herren. Ich habe letztens auf einem Abend, da ging es um die dritte Generation Ost.
Mhm.
Für die es nicht kennen, quasi die Kinder, die zu Ostzeiten noch geboren sind, die bei ihren Eltern erlebt haben, da bricht ein System zusammen und alles ist auf einmal anders. Mhm. So, die einen werden plötzlich alle Beamte, weil sie die totale Sicherheit wollen. Mhm. Ich habe leider so ein Twitter-Ding. A, habe ich leider vor nichts Angst und habe trotzdem ein totales Sicherheitsbedürfnis. Also es ist sehr anstrengend für mein Umfeld. Ja, aber auch sehr spannend für mein Umfeld.
Wird nie langweilig.
Das ist es auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass das vielleicht auch durch viele Schicksale, die ich hier bei der Arbeit erlebt habe, also wo Menschen früh Partner verloren haben, dass ich einfach das zum Glück bis jetzt nicht am eigenen Leib erfahren habe, aber es wird immer eine Antwort geben.
Mhm.
Das ist quasi so ein Grundgefühl, weil ich glaube, dass ganz viele Ängste haben mit Unbekanntem zu tun.
Ja, also, und dann kommt dieser Planungswahn, ne?
Genau.
Dass man glaubt, man kann die nächsten 10 Jahre planen. Ja, Arschlecken, ich kann nicht mal den nächsten Tag planen in Wirklichkeit.
Ein bisschen planen,
versuche ich. Mein Freund mit 54, so. Weißt du, der ist nicht ins Bett gegangen mit dem Gedanken, ich wach morgens nicht mehr auf mit 2 Kindern und einer Frau.
Und das ist quasi das, wo ich gerade viel auch von dem lerne, was ich wirklich von Menschen höre. Natürlich habe ich ein gewisses Sicherheit, ne? Ich spare was für meine Tochter.
So, klar.
Bin ich bei,
ja.
Ganz vorbildlich. Aber ich habe zum Beispiel keinen großen Sparwahn. Den habe ich irgendwie nicht, das habe ich noch nie gehabt. Ich bin da sehr, aber ich habe mein Leben bis jetzt auch immer so zum Beispiel geführt, dass ich keine großen Verpflichtungen habe.
Mhm.
Also ich habe jetzt.
Aber wenn du eine Familie hast, hast du automatisch
Verpflichtungen. Habe ich sie, genau. Das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt Druck spüre. Ne?
Ja.
Also quasi Druck im Sinne von, okay, ich möchte meiner Tochter eine vernünftige Ausbildung finanzieren können.
Das ist die 3-Jährige.
Ich habe nur eine bis jetzt. Bin da, hoffe, es kommen noch
möchte
mehr.
Ich möchte dich jetzt einfach nur schon mal vorbereiten auf etwas, was alle diese Planungen von wegen Segelboot in der Karibik und so ein klein wenig, ich will nicht sagen konterkariert, aber auf die Probe stellt. Und das ist die Schule. Ja, in dem Moment, wo du der deutschen Schulpflicht unterliegst, liegst du 12 Jahre in Ketten.
Das ist Wahnsinn, oder?
Und selbst wenn du die Elternabende schwänzt, wie ich das seit vielen Jahren versuche, ich meine, unser Kleiner, wir haben ja nach dem Schock des ersten Kindes, haben wir erstmal eine 11-jährige Zeugungspause eingelegt, bis wir das einigermaßen verdaut. So in der Rückschau schnurren diese Jahre, das heißt, ja, durchaus zusammen. Na, der ist jetzt 16. Also der hat noch die Oberstufe, die 11. und die 12. vor sich. Und ich will gar nicht um Gottes Willen Schulsystem kritisieren, ist so einfach. Ich möchte auch nicht Lehrer sein. Ja, nur alle unsere Planungen kreisen natürlich um dieses Abitur und die Volljährigkeit. Und willst du dein Kind dann wirklich direkt nach der Abi-Feier vor die Tür setzen und sagen, so mein Guter, das war's, wir haben jetzt hier unsere Serviceverpflichtung als Eltern erledigt?
Obwohl ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich dabei erwischt, mich schlau zu machen, mit welchen Schulen es gemeinsame Wege gibt, mal für längere Freizeit für die Kinder. Und da gibt es durchaus, also jetzt, das sind auch staatliche Schulen, die mittlerweile durchaus offener werden, die dann sagen, okay, du, wenn dein Kind in der Schule ist, lass es bitte mal für 2-3 Jahre ankommen. Danach darf man auch mal längere Auszeiten machen. Ja, aber dennoch, das Damoklesschwert der Schule hängt über allem, aber ich will ja auch nicht aussteigen. Das heißt, es kommt falsch an. Es geht nur
ja, aber wenn du sagst, acht Wochen aufs Boot, ja, das versuchen wir mit den deutschen Weihnachtsferien.
Ich hole meine Elternzeit gerade nach, weißt du, das habe ich nie gemacht.
Okay.
So, und das habe ich einfach gesagt, ich will das machen, wenn das Kind Sachen mitbekommt. So, und das ziehen wir jetzt quasi durch. Das sind jetzt diese acht Wochen, die andere ein Jahr lang machen, habe ich mir jetzt quasi hierher mal gelegt. Und habe das aber wirklich relativ gut organisiert. Freunde bringen das Boot rüber, die auch segeln. Also dass wir quasi den
Weg... Das wird rüber gesegelt?
Das wird rüber gesegelt.
Ah, okay. Ja.
So, also quasi cool. Der Weg wird auch noch genutzt durch Freunde, die total viel Spaß... Also es ist so eine totale Win-Win-Win-Win-Situation.
Aber Glückwunsch zu deinen Freunden. Da würde ich gerne als der Ältere von uns beiden noch einen kurzen Lebenstipp loswerden.
Jetzt geht's los, die Lebensweisheiten kommen.
Augen auf bei der Partnerwahl. Wieder so eine romantische Vorstellung, so jeden Tag, jeden Morgen Hand in Hand in den Sonnenaufgang und jeden Abend in den Sonnenuntergang, vergiss es. Also unsere Beziehung hat nochmal deutlich an Qualität gewonnen in dem Moment, als wir festgestellt haben, permanent aufeinander zu hocken, kann auch ganz schön anstrengend sein. In dem Moment, wo wir uns loslassen und ich sage, hey Schatz, da ist irgendein Workshop oder was, hau doch die zwei Wochen ab, ich krieg das hier schon alleine hin. Das war genau der Plan, den ich mit meinem verdammt nochmal verstorbenen Kumpel gehegt habe. Wir haben gesagt, pass auf, wir beiden Jungs, wir kriegen den Dezember, ja, egal wann, und können machen, was wir wollen. Wir werden das finanziell und organisatorisch so hinkriegen. Die Frauen bleiben zu Hause und kümmern sich um Schule und so weiter. Weihnachten, Silvester verbringen wir dann irgendwann zusammen und dann tauschen wir. Dann gehen die Jungs im Januar nach Hause und kümmern sich um Schule,
Zeugniszentrale.
Und die Mädels haben vier Wochen komplett frei. Und ob die vier Wochen jetzt in ein Schweigekloster in die Alpen gehen oder weiß der Geier einen Seidenmalkurs in der Toskana machen, völlig wurscht.
Wo ich da einmal unterbrechen muss, dass da, glaube ich, der Wunsch teilweise, also ich sehe es nur bei uns und unserem Freundeskreis, so emanzipiert ich versuche zu sein, es gibt, glaube ich, so einen Begriff, der Mental Load, den die Mütter haben.
Ja.
Also wenn ich einen Monat weg bin, bin ich einen Monat weg, dann ist mein Kopf, also ich vermisse meine Familie, aber der Stressfaktor ist ein relativ geringer. Ich weiß, dass das erste Mal die Mutter meiner Tochter, dass die weg war, für eine Woche vom Kind. Ich möchte nicht wissen, was da an Frageprogrammen im Hinterkopf ist und ich bin jetzt nicht der Vater, der sein Kind irgendwo vor der Kaufhalle, das läuft schon alles, ne? Aber ich glaube, dass da quasi das Rollenverständnis zum Loslassen muss auch nochmal angedacht werden, ne?
Aber da kann man sich ranüben.
Aber du, alles
gut. Man fängt das mal mit dem Wochenende an und wenn das gut geklappt hat, steigert.
Ich war gerade letzte Woche nämlich mit meiner Tochter, waren wir eine Woche segeln zusammen.
Ja.
Und sagte, ey, Mama, mach mal du wirklich, mach mal nichts, sei mal einfach auch frei. So von all dem Scheiß. Der Typ, der dich auch mal, nicht, dass ich jemals nervig sein könnte, aber auch,
ich auch nicht.
Der Vrede, der mal zu viel redet, den gibt's dann vielleicht auch. Und ja, da bin ich total bei dir, dass wahrscheinlich ein gutes Paarverhältnis hat auch viel mit gemeinsam funktionieren zu tun. Also,
if you love somebody, set them free.
Aber ich will noch mal kurz wiederum zu deinen Vorstellungen zurück. Das heißt, es gibt dort diesen Hof und habt ihr oder hast du mit deiner Frau mal, also weil der Podcast geht ja nicht nur ums Alter, sondern auch ums Sterben, ist das denn ein Raum, wo du sagst, ey, mein Traum wäre eigentlich möglichst auch da bei meiner Frau eventuell irgendwann mal zu versterben oder ist das ein Thema, worüber ihr mal gesprochen habt? Tauscht ihr euch aus? Also weil das ist ja quasi der nächste logische Schritt, wenn ich mich frage, wie möchte ich alt werden, ist auch die Frage irgendwann, wie will ich denn eventuell sterben, wenn ich kann?
Das ist ein ganz großes Paradox. Also wie gesagt, mein Vater ist Mitte 50 gestorben, meine Mutter ganz lange Witwe. Beide Eltern meiner Frau sind auch verstorben. Da ist die Frau eher gegangen und ihr Vater ist dann ja so ein bisschen verschroben geworden und dann auch in die Demenz abgeglitten. Mein Bruder hat seine Frau verloren, meine Schwester ist zweimal geschieden. Also dieses Thema Abschied und wie geht man alleine mit sich und den anderen um, ist wahnsinnig präsent in unserem Leben, immer gewesen. Und wir haben noch nicht einmal darüber geredet, weil ich glaube, wir haben wirklich so ein ganz klein bisschen, ich sag mal vorsichtig, Respekt davor. Weißt du, ich meine, du kennst das ja alles mit Patientenverfügung und Testament und dieser ganze Schnickschnack. Das haben wir noch nicht einmal angesprochen, weil wir das so häufig in unserem Umfeld besprochen haben.
Das
ist so
spannend, also, weil ich kenne das nur von, also Katja arbeitet auch hier, ne?
Ja.
Also wir haben das beide jeden Tag vor der Tür. Ja. So.
Und du redest einfach nicht drüber.
Ja, tust du nicht.
Also ich habe ein ganz tiefes Vertrauen
in sie.
In sie, dass sie das alles so machen wird, wie ich das okay fände. Ich habe auch keine Vorstellung, ob ich jetzt verbrannt,
ach so, meinte ich,
verbuddelt oder.
Es geht jetzt erst darum, immer so, ne, was wünsche ich mir, weil was ich jetzt raushöre, das finde ich halt interessant, weil ich glaube einfach, also spätestens mit deiner Generation ist ja die Generation da, wo Freunde und Familie verwischen als Dimension. Ne?
Ja,
also
so, ja, ja.
Auch wenn ich das beobachte, dass bei vielen so Familie im Alter nochmal wieder wichtiger wird, aber da ist der beste Freund dann häufig näher als der eigene Bruder oder so.
Ja.
Weil da für mich dann so die Frage, ne, wer soll da sein, wenn mir was passiert? Das sind so Fragen, wo ich gerne drüber rede, weil das für mich immer abgleicht, okay, die Menschen, die ich dann um mich haben möchte, die möchte ich gefälligst auch jetzt um mich haben. Ne? Also es ist quasi ja so der Schulterschluss, den ich dann tue.
Also wir sind in den letzten 10 Jahren durchaus gemeinsam in vielleicht nicht so ganz esoterisch, aber dann schon auch so ein bisschen in so eine buddhistisch-hinduistische Richtung, ohne dass ich mich da wirklich auskennen würde. Aber diese Vorstellung, dass da irgendwie so die Hölle auf uns wartet, die finde ich auch pädagogisch ausgesprochen unangenehm. Und dieses Vertrauen, Achtung, dieses Vertrauen ins Universum, dass sich das schon findet, ist vielleicht auch Bequemlichkeit oder Furcht, aber dann doch relativ tief. Und der Planungswahn, so ich möchte jetzt meine letzten Jahre millimetergenau aufmalen und dann wird das auch genauso abgelebt, gar nicht. Also
das ist so spannend, weil ich
die Arme aufmachen und gucken, was kommt. Und wenn ich einigermaßen positiv und freundlich in die Welt gucke, dann guckt sie auch so zurück.
Das ist so spannend, weil wenn jetzt du als Privatperson hier sitzen würdest und sagst, du, ich würde gerne mal für mein Ableben planen,
ja,
wäre meine Antwort eigentlich immer, ey, tu mir einen Gefallen, plane nicht zu viel.
Ja.
Tu den Leuten vielleicht einen Gefallen, mach so ein paar rudimentäre Sachen und sag, liebe Leute, verbrennen finde ich gruselig, will ich nicht.
Ja.
Und ich möchte auch nicht, dass ihr Stefan Aust auf meine Trauerfeier einladet. Das war nur ein Beispiel, wir haben alle nichts gegen Stefan Aust. Aber quasi
war mal mein Chef, ich muss da vorsichtig sein.
Nein, aber du weißt, was ich
absolut, Leute,
mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Und lass dir, also was du gerade beschreibst, such dir Menschen, denen du vertraust, wo du weißt, ey, die wird schon eine Entscheidung treffen, die auch in meinem Sinne ist. Ne? Also auf was anderes kannst du ja
im Zweifel auch nicht setzen. Und wenn sie nicht in meinem Sinne ist, jetzt mal ehrlich, ist es doch auch scheißegal, weil ich krieg's ja nicht mehr mit.
Ja.
Also dieser Wahn, ich habe mehrere Kellerräume jahrelang vollgestopft mit Erinnerungsstücken, weil ich dachte, es soll doch mal irgendwas bleiben. Also auch Sachen von meinen Eltern, wo ich mir jetzt, das kannst du doch nicht wegschmeißen. Und die Kinder werden sich doch irgendwann mal drüber freuen. Das kannst du doch nicht wegschmeißen.
Schöne Formulierung, ja.
Doch, kannst du wegschmeißen. Das, was wir hinterlassen, wird nicht im Haus der Geschichte landen oder sonst irgendwo.
Gut. Wer weiß, was du noch an Büchern
veröffentlichst. Ja, aber dafür brauchst du meinen Keller nicht. Und ich habe immer wenn ich so eine Krise habe, misste ich aus. Und ein Ausmisten wird erst dann richtig spannend, wenn es weh tut. Wenn du so ein Stück in der Hand hast und sagst, ah, in dieser Medaille, die ich mal bei den Bundesjugendspielen gewonnen habe, ballt sich mein ganzes Leben, die kann ich doch nicht wegwerfen. Doch, die kann ich wegwerfen. Und es ist Befreiung. Ich merke, dass dieser ganze Bullshit, der da dranhängt, was ich mal war und was ich mal wollte und so, hey, ja,
ich habe das letzte
Tee von gestern.
Deine Frau ist ein enger Freund, also da, was deine Frau für dich im psychologischen Kontext ist, ein enger Freund. Und der hat mir das Thema abends, warum ich dieses Segeln für mich so entdeckt habe. Und er meinte, das ist ganz einfach, Erik, ich habe immer relativ viel um mich, auch an Leuten. Mhm. Das zwingt dich zum Reduzieren.
Absolut.
So, das ist totales, du kannst 3 T-Shirts mitnehmen, das reicht. Und dann bist du aber auch schon gut ausgestattet. Was ich immer noch hoffe, weil wir jetzt auch ein bisschen angenehm abgeschweift sind, am Ende will ich ja eigentlich bei den Menschen, die uns zuhören, eher nochmal ne, darauf sensibilisieren, das ist schlau. Und so habe ich dich jetzt, ich spiegel noch, was du erzählt hast, sich möglichst früh Gedanken zu machen, wie kann mein Alterskonzept aussehen und das möglichst auch selber in die Hand zu nehmen.
Oder aber andersrum, was will ich auf keinen Fall? Was will ich vermeiden? Und wie gesagt, diese Einsamkeit, die meine Mutter erlebt hat und auch der Vater meiner Frau, die schleicht sich so ganz mies ins Leben rein.
Es kommt langsam von
dir. Ja, das ist ja nicht so, dass du von einem auf den anderen Tag einsam bist, sondern ne, hier fällt ein bisschen weg, da fällt ein bisschen weg. Und davor habe ich wirklich Angst. Es gibt Studien, die sagen, Einsamkeit kostet 7 Lebensjahre. Also es ist wie eine Krankheit. Du kannst besser rauchen, saufen und das mit guten Kumpels als einsam, vegan und super asketisch vor dich hinzuleben, was ich übrigens auch keine richtig schlechte Botschaft finde.
Es freut mich sehr.
Nee, aber auch was du sagst, dieses Reduzieren, ja, ganz blöder Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen, aber da ist schon was dran. Brauche ich, um glücklich zu sein, wirklich noch ein 250 PS Auto mit 70? Antwort eher nicht.
Du, das Schlimme ist, und da muss ich immer aufpassen, sich mit essentiellen oder existenziellen Themen zu beschäftigen, bringt einen leider auch immer auf die Kalenderspruch-Level.
Ist so.
Der kommt einfach. Das ist aber auch was ich mittlerweile gar nicht mehr scheue, weil es augenscheinlich dann doch ein paar Wahrheiten gibt, die eigentlich irgendwann aufgehen und den meisten auch vor dem inneren Auge erblühen, nämlich, okay, alles klar, ich kann mein Geld nicht mitnehmen. Punkt, dann gib's aus.
Und ein gelungenes Leben findet im Herzen statt und es findet nicht auf dem Konto statt. Ja, in dem Moment, wo ich wirklich Herzensbindungen um mich rum habe oder Herzensthemen, Stichwort Sinn, geht es mir gut. Stichwort Tetrapack von der Tanke.
Du, was du vorhin sagtest, also ich, so ein bisschen zum Schluss zu kommen, eine Sache, die du gerade sagst, die mich für dich sehr positiv auf alles schauen lässt, einer der häufigsten Konflikte, die ich hier bei mir in der Arbeit habe, sind die Eltern-Kind-Konflikte.
Ach.
Na klar, da sitzen die Kinder, die entweder nie aufgelöste Konflikte mit ihren Eltern auf einmal, also dann gerne mit ihren Geschwistern austragen, okay, vor mir. Da gibt's die Schwester, die das schlechte Gewissen hat, weil sie seit Jahren um die Welt jettet und ein Highlife hat und sich nie gekümmert hat. Das ist denn die teuersten Blumen kauft.
Klar.
Dann gibt's die Schwester, die sich kümmert, die quasi sagt, ey, ich habe meine Schuldigkeit schon lange getan, ich mache hier überhaupt nichts mehr. Und ich glaube, was ganz, ganz Großes ist dieses im Reinsein mit diesen ganz engen Leuten und vor allen Dingen mit seinen Kindern. Das ist also, damit tust du denen den größten Gefallen. Also, dass dein Sohn dich irgendwann mal loslassen kann, wenn das dann soweit ist, machst du ihm leichter, wenn du im Reinen bist mit ihm.
Und das ist mein wirklich großes Trauma bis heute. Ich bin da jetzt schon ganz schön weit, aber die Tatsache, dass ich mich von meinem Vater mit 15, leider auch ein ziemlich beschissenes Alter, was so Eltern-Kind-Konstellationen angeht, wir haben uns nicht verabschiedet. Und also so komisch, aber so, dass für mich immer so ein schlechtes Gewissen blieb. Also man kennt das von Scheidungskindern, ne? Scheidungskinder entwickeln ganz häufig so ein Wahn, dass sie eigentlich schuld sind an der Trennung der Eltern. Und wenn sie nur braver oder gehorsamer gewesen, auch so komische Worte, ne?
Das ist bei Tod leider genauso, ne?
So, also dass man irgendwie die Hinterbliebenen so ein Schuldkomplex entwickeln. Und den hatte ich bei meinem Vater ganz, ganz lange. Und ich habe, ein Teil meines Lebens ist wirklich dadurch motiviert worden, so diese Schuld abzuarbeiten, indem ich jetzt besonders erfolgreich, diszipliniert, weiß der Geier was gewesen bin. Wie gesagt, Glück gehabt, dass meine Frau auf zweitem Bildungswege sich nochmal zur Psychologin hat ausbilden lassen, dass ich überhaupt mal darüber reden kann, dass ich überhaupt erstmal da dran komme, was das da ist, was da in mir rumort.
Das ist
Riesenthema.
Das ist Wahnsinn, was da ausbricht. Und wie gesagt, das kann ich nur allen Eltern, die zuhören, auch nochmal mitgeben. Die Last von einem unausgesprochenen Konflikt, jemanden zu verlieren. Also wenn du dein Kind traumatisieren möchtest, dann machst du es so.
Und du glaubst gar nicht, wie viele Papierschiffchen mit Teelichtern ich schon nachts auf irgendwelche Gewässer gesetzt habe, um jetzt dann doch nochmal Abschied zu nehmen. Ich verrate nur so viel, hilft vielleicht beim 20. so ein bisschen.
Das Bild, dich mit Schiffchen, das behalte ich jetzt im Kopf. Und
okay, kann's haben.
Ich danke dir für dieses offene Gespräch auf jeden Fall und hoffe, dass bei einigen so ein kleiner Impuls über, wie kann ich über Altersmodelle nachdenken, losgegangen ist. Ansonsten kauft euch das Buch nochmal. Es gibt sicherlich noch.
Es sollen noch Restexemplare vorhanden sein.
Ansonsten drucken sie nochmal nach.
Ja,
genau,
absolut.
Genau dann.
Ja. Follow your heart ist letztendlich die wieder so eine Kalenderspruchweisheit, aber ganz selten verkehrt.
Alles klar. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.